Wiener Genesis. Das sind schwarze Buchstaben auf dunklen, rotbraunen Blättern mit Löchern, aber auch mit bunten Zeichnungen, etwa von der Arche Noah, aus der die Tiere paarweise herauskommen, Elefanten, Löwen, Kamele. Auf den ersten Blick jedoch beeindruckt die Wiener Genesis nicht.
Das soll wirklich eine der prächtigsten Bibeln der Welt sein, eine der ersten ausgeschmückten, ausgemalten Bibeln.
Christian Gastgeber von der Akademie der Wissenschaften.
Und tatsächlich ist es wirklich eines der prächtigsten Exemplare, das wir haben. Nur hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Was heute braun ist, das war einst Purpur. Was heute schwarze Schrift ist, das war einst Silbertinte. Erhalten sind allerdings noch bei den Malereien die kräftigen, die strahlenden Farben. Die haben sich zum Glück nicht verändert. Wir haben hier eines der prächtigsten Bibelexemplare der Frühzeit in den Händen. Wir haben ein Faksimileblatt davon.
Denn das Original der Wiener Genesis ruht, frisch restauriert, in einem Tresor der Österreichischen Nationalbibliothek. Für die Öffentlichkeit ist die fast 1500 Jahre alte Handschrift so gut wie ausnahmslos nicht zugänglich. Trotzdem kann man in der sogenannten Wiener Genesis seit kurzem wieder blättern. Man kann die farbenfrohen Bilder bestaunen, vom Paradiesgarten, von Abraham unter dem Sternenhimmel und eben von der Arche Noah. Möglich ist das durch ein originalgetreues Faksimile.
Spannend ist auch, wie die Elefanten wiedergegeben sind,
erzählt Gunter Tampe vom Verlag Quaternio, der das Faksimile gemacht hat.
Weil sie wirklich sehr lebensnah sind, also man denkt, man hat einen Elefanten vor sich. Und die Handschrift ist ja in Syrien entstanden, also man hatte die Elefanten quasi live erleben können dort. Und in der späteren westlichen Buchmalerei sind die Elefanten irgendwie anders dargestellt, wie man es irgendwie aus Erzählungen gehört hat. Und hier ist es wirklich, wie man sie gesehen hat, dargestellt.
Das Besondere der Wiener Genesis sind ihre Bilder. Auf den 24 erhaltenen Blättern finden sich unter anderem die Szenen von Adam und Eva, Abraham und Sarah, Jakob und Esau, Rebekka und Isaak. Szenen, die ganze Geschichten erzählen.
Also es ist einfach ein wunderschönes Werk und es sind wirklich ganz besondere Darstellungen.
Christa Hoffmann von der Österreichischen Nationalbibliothek.
Also ich nehme jetzt als Beispiel Jakob, wie er mit seiner Familie über den Jabok geht und dann mit dem Engel in der Nacht kämpft. Und diese Darstellung ist eine kontinuierliche Darstellung auf einer Seite. Also man sieht Jakob mit seiner Familie, sie gehen über den Fluss, über die Brücke, da wendet sich die Darstellung, geht eine zweite Ebene und dann sieht man, wie er mit dem Engel kämpft. Also das ist eigentlich alles kontinuierlich auf einem Blatt dargestellt.
Christa Hoffmann hat 3 Jahre lang am Original der Wiener Genesis gearbeitet. Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Nationalbibliothek wurde die Handschrift von 2016 bis 2019 restauriert. Dabei wurden Antworten auf viele offene Fragen gesucht. Wer hat die prunkvolle Schrift aus Purpur, Gold und Silber angefertigt? Wer hat den Auftrag dazu gegeben? Wer hat sie verwendet und vor allem, wo gab es Schreiber, Maler und Werkstätten dafür?
Man hat berechnet, dass es 96 Blatt sind, erhalten sind 24 einzelne Blätter. Und war das also jetzt nur eine Genesis, die in Auftrag gegeben wurde, oder war es tatsächlich ein gesamtes Altes Testament oder zumindest nur Pentateuch? Das werden wir nie lösen können. Wir haben nur diese Reste erhalten.
Der Byzantinist Christian Gastgeber. Die Wiener Genesis hat weltweit eine Sonderstellung, erklärt er.
Weil es das erste erhaltene, illuminierte, vollständig illuminierte Bibelexemplar ist. Es gibt ein früheres, das leider teilweise verbrannt ist und das sehr gelitten hat, das wäre ein Jahrhundert früher, im 5. Jahrhundert. Wir sind mit der Genesis im 6. Jahrhundert. Und somit ist in der Vollständigkeit der Schrift und der Illustrationen, in der vollständigen Erhaltung von beiden, ist es die Wiener Genesis, dass das früheste durchgehend illustrierte Genesis-Exemplar ist. Was ist so besonders? Wir sind in der Zeit des frühen Christentums. Lange Zeit wurden Bibeln nicht illustriert. Erst mit dem Aufschwung, erst mit dem langsamen Sieg, wenn man es so bezeichnen will, des Christentums mit der Unterstützung des Kaiserhauses, allen voran Kaiser Konstantins, Anfang des 4. Jahrhunderts, wagte man sich daran, auch die Bibel in aller Prunk und Pracht auszustellen, in Illustrationen, aber auch in der Buchmalerei. Und die Wiener Genesis ist eines der ersten. Und in der Vollständigkeit, die wir haben, können wir sagen, das erste Exemplar, das uns aus dieser Frühzeit des Christentums erhalten ist, uns zeigt, wie das Christentum nun eines ihrer wichtigsten Bücher ebenso prunkvoll gestalten will, wie es eben die Pracht und die Glorie ihres Glaubens besonders hervorheben will. Und insofern hat die Wiener Genesis eine ganz zentrale Bedeutung in der Geschichte, in der Buchgeschichte, weil es am Anfang steht einer neuen Periode, einer Periode, wo nicht nur die Schrift gilt, man schreibt möglichst genau, man schreibt möglichst kalligraphisch, sondern nun gilt es auch, das Bildelement in die Schrift zu übertragen und in das Buch zu übertragen. Denn das Christentum hatte noch nicht Schemata, wie sie die einzelnen Szenen darstellen konnte. Also mussten sich nun Künstler überlegen, sie haben ein Schriftstück, wie können sie das nun mit den ihnen bekannten Repertoiren an Bildgestaltungsmöglichkeiten darstellen? Also auch hier sind wir am Anfang einer Entwicklung, die dann zu den weiteren prächtigsten Bibeln des Mittelalters führt. Und damit ist die Wiener Genesis ein wirklich zentrales Stück.
Wann nun ist die Wiener Genesis entstanden und wo? Dabei sehen sich die Forschenden die Bilder genau an.
Sehr hilfreich ist das Gewand und vor allem, wenn es dann um Noah geht, die Tiere. Hier hat man gemeint, aufgrund bestimmter Tiersorten, die es im syrischen Raum in der damaligen Zeit gab, sie eher, als die Wiener Genesis nun eher im syrischen Raum zu lokalisieren, als, wie man auch vermutet hat, im Konstantinopel und im europäischen Raum. Das waren etwa die Elefanten, eine spezielle Form, die dort vorhanden waren. Und ganz wichtig, nicht die afrikanischen Elefanten, was also dann vielleicht eher für Alexandrien gesprochen hätte. Und eine Form des Ochsen, die ganz speziell für diesen Raum gewesen sein soll. Es ist für die Datierung hat gesprochen, dass eine spezielle Form der Gewandung und der Frisur, die sich damals in der Aristokratie gezeigt hat, die man aus Münzen etwa kennt, für das 6. Jahrhundert spricht.
Die große Frage ist, wurde die Wiener Genesis in der damaligen Hauptstadt des Reiches in Konstantinopel gefertigt oder in der Provinz, im syrischen Raum, vielleicht in der Stadt Antiochia? Ein Hinweis könnte die Farbe der Blätter sein. Was jetzt braun ist, leuchtete einst in purpurrot.
Es bleibt immer ein Fragezeichen. Es gibt dann Kollegen, die sich speziell auf die Schriftgeschichte spezialisiert haben und gemeint haben, Silbertinte und Purpur, das spricht doch viel eher für das Kaiserhaus, also müsste man es doch eigentlich in Konstantinopel lokalisieren. Nun ist Purpurpergament nicht Purpurstoff. Purpurstoff ist ganz gewiss nur dem Kaiserhaus oder dem Kaiserhof vorbehalten. Purpurfarbe wohl auch, aber eine Purpurpergamentfärbung ist jetzt zwar außergewöhnlich, aber nicht ausschließlich für den Kaiser vorbehalten. Also kann es auch in anderen Zentren entstanden sein. Gold- und Silbertinte spricht für ein Zentrum, in dem man sich bester Infrastruktur bedienen konnte. würde für Konstantinopel auf jeden Fall sprechen, im Umfeld des Kaisers, aber Antiochia war eine der wichtigsten Städte im syrischen Raum, hatte ebenso kaiserliche Verwaltung dort, also kann man es ebenso auch dort vermuten. Und es gibt Rezepte zur Herstellung von Gold- und Silbertinte. Also wer die Ingredienzien hat, konnte das auch an einem entlegeren Ort machen. Es gibt vielleicht ein Kriterium, das gegen die Hauptstadt spricht.
Das hat mit der Schrift der Wiener Genesis zu tun, das Spezialgebiet des Byzantinisten Christian Gastgeber.
Ja, es ist eine der kalligraphischen Schriften der Zeit, aber sehr, sehr schlampig geschrieben, viele, viele Fehler, und der Schreiber, eventuell die zwei Schreiber, haben so ihre großen Probleme, auch die Zeilen zu halten und die Schriftgröße zu halten, die Schriftbuchstaben, die torkeln auf der Zeile hin und her. Eine wirkliche Übung eines Kalligraphen, die vermisst man. Ein Kalligraph, der würde jeden Buchstaben dieser Großbuchstabenschrift, der Majuskelschrift, exakt gleich ausführen. Es wäre ein ästhetisches Bauwerk. Und genau das ist die Wiener Genesis nicht. In der Hauptstadt in Konstantinopel wäre es schwer, sich vorzustellen, dass eine derartig mangelhafte Schrift in einem der besseren Ateliers durchgeführt wurde. Das spricht doch dann eher für die Peripherie.
Noch etwas fällt am Text auf. Er ist stark gekürzt, zum Teil gar nicht mehr verständlich. Ganze Passagen wurden weggelassen, wohl damit die Bilder besser Platz haben. Die Bilder und Bildgeschichten dürften zuerst da gewesen sein. Für den Text waren pro Seite nur wenige Zeilen frei, erklärt Christian Gastgeber.
Nun stand also der Redaktor, Schreiber vor der Aufgabe, den Text zu kürzen. Und das war manchmal eine wirklich schreckliche Arbeit. Sie haben einen langen Text, haben auch Szenen beschrieben, eventuell in einem sehr umfangreichen Ausführung, und der Maler gibt ihnen vor, du darfst nur deine 10 bis 15 Zeilen, mehr bringst du pro Seite nicht unter, ich will aber hier die Szenenkombination haben. Also hat man den Text gekürzt und gekürzt, zum Teil bis zur Unverständlichkeit. Das ist eben ein ganz interessanter Faktor, dass man bei der Genesis im Text auch eine Reihe von Fehlern hat, wo die Anschlüsse nicht mehr gegeben sind, wo innerhalb des Textes eingegriffen und gestrichen wurde, um nur ja auf diese Zeilenanzahl zu kommen, dass der Maler noch genug Platz hat.
Ab der zweiten Hälfte des Buches ändert sich das. Der Text wird länger. Auch die Bilder sehen anders aus. Es dürften andere Maler gewesen sein. Sie malen nicht mehr ganze Geschichten, also mehrere Szenen in einem Bild, sondern nur noch eine Szene.
Entweder ist der Redaktor oder Schreiber, es muss dann wohl doch ein Redaktor sein, abhanden gekommen. Oder es war der Zeitdruck so gewaltig, dass man gesagt hat, es wird der Text so genommen, wie er dasteht, und wenn er nur eine Szene enthält, so ist es halt nur eine Szene. Wenn sich mehr Szenen ergeben, gut. Und das bemerken wir bei den erhaltenen Blättern, etwa in der Mitte.
Wie nun wurde das fast 1500 Jahre alte Buch ursprünglich verwendet? Wohl eher nicht in einem Gottesdienst.
Es war sicher nicht ein liturgisches Exemplar, das gelesen wurde. Dazu kommt auch die vielen Fehler. Die Schrift, die schwierig, also nicht nur heute aufgrund der Verblassung der Schrift und weil die Silbertinte sich so hineingefressen hat, sondern auch zur damaligen Zeit. Sie ist nicht wirklich schön, gut lesbar geschrieben.
Überhaupt, die Herstellung der Wiener Genesis stellt man sich besser nicht in einem beschaulichen Kloster vor.
Und wenn wir wirklich im syrischen Raum sind, ist es gerade im 6. Jahrhundert nicht gerade eine Zeit des frohlockenden Auflebens. Es ist eine Zeit ständiger Krise, viele Erdbeben gibt es zu dieser Zeit, ständige Übergriffe, Einfälle, Christenverfolgungen. In so einem Ambiente malt man sich auch nicht so locker und leicht, wie wenn man unbeschwert irgendwo in einem Kloster sorgenfrei von allen Problemen, die die Welt erfassen, sich rein der Malerei hingeben kann. Man merkt insgesamt bei der Wiener Genesis in Schrift und Malerei eine gewisse Hast. Hast, zum Ende zu kommen. Und auch das ist natürlich ein Faktor, der zu berücksichtigen ist. Wenn ich mich frei entfalten kann, wenn ich lange nachdenken kann, wie ich ein Bild gestalte, es dann mir in Vormalereien vielleicht noch ausgestalten kann und dann übertrage in die Genesis, so habe ich mehr Zeit, als wenn ich den Auftrag bekomme vom Ateliermeister oder vom Vorgesetzten, schnell, schnell, hier, du hast den Text, die Szene dazu.
Trotzdem, das Ambiente, in dem die Wiener Genesis entstand, musste wenigstens vorübergehend eine Friedenszeit gewesen sein, ist Christian Gastgeber überzeugt. So gab es immer wieder große Geldspenden an die Stadt Antiochia für ihren Wiederaufbau. Die Wiener Genesis könnte dabei ein Geschenk aus Dankbarkeit gewesen sein.
Dass sich eine Dankbarkeit der Stadt gegenüber dem Kaiser oder dem Verwalter dort gezeigt hat, indem man eben so ein Exemplar erstellen ließ und es dann zum Beispiel dem lokalen Statthalter überreichte. Wir hätten ein solches Beispiel in Konstantinopel, eine medizinische Prunkhandschrift, die auch in der Österreichischen Nationalbibliothek liegt, aus dem 6. Jahrhundert, aus dem Anfang des 6. Jahrhunderts, der Wiener Dioskorides. Das ist genau ein Dankbarkeitsexemplar für eine Kaiserin, die sich speziell um das Christentum bemüht hat, und der Stadtteil, wo die Kaiserin besonders gewirkt hat, bedankt sich mit einem Prunkexemplar dieses Wiener Dioskorides. Also auch das wäre in Erwägung zu ziehen, dass man ein wunderschönes Exemplar der Genesis, eben die Entstehung der Welt, und genau das entsteht nun wieder im syrisch-antiochischen Raum mit Unterstützung des Kaisers. Der Raum entsteht wieder, die Schöpfung wird wieder belebt, dass man sich also in dieser Form bedanken wollte. Aber auch das, es bleibt Spekulation, und jeder darf sich eine Variante überlegen, warum und wieso die Wiener Genesis entstanden ist. Man kann sie nicht widerlegen, aber auch nicht verifizieren.
Wenden wir uns noch einmal den Bildern zu. Die berühmte Bibelhandschrift, die sogenannte Wiener Genesis, beeindruckt durch ihre bunten Zeichnungen, die auch noch auf dem mittlerweile dunklen, braunen Hintergrund leuchten. Doch es fällt auf, am Anfang sind die Bilder detailreich, es wimmelt von Tieren und Figuren, dann wird es großflächiger, simpler, fast möchte man sagen expressionistisch. In der Forschung nimmt man an, dass es verschiedene Maler waren, die die Wiener Genesis bebildert haben. Bei der Restaurierung hat man versucht, das chemisch nachzuweisen. Christa Hoffmann von der Österreichischen Nationalbibliothek.
Also wenn man sich die Miniaturen ansieht, dann erkennt man ja stilistische Unterschiede in den verschiedenen Bildern. Und wir wollten uns jetzt anschauen, haben vielleicht die unterschiedlichen Maler auch verschiedene Pigmente verwendet, und da konnten wir eine allgemeine Palette feststellen, die auch vergleichbar ist mit anderen Handschriften aus dem 6. Jahrhundert, aber wir konnten auch individuelle Unterschiede feststellen, also dass zum Beispiel Maler eine andere Blaumischung verwendet haben, also ein Maler verwendet nur Ultramarinblau, das aus Lapislazuli hergestellt wurde, aus dem Edelstein, ein anderer verwendet Azurit, auch ein Mineralpigment. Ein dritter verwendet eine Mischung von Ultramarin und Ägyptischblau. Also eine an sich generelle Palette, aber mit individuellen Unterschieden, die man 7 Künstlern zuordnen kann, was sich auch mit den stilistischen Unterschieden deckt.
Die große Herausforderung für die Restaurierung waren die Löcher in den Pergamentblättern. Einzelne Buchstaben, manchmal Wörter und Sätze sind herausgebrochen.
Das quasi Hauptproblem ist die Tinte. Das ist eine Silbertinte, die aber heute vollkommen korrodiert ist. Also wenn Sie sich das vorstellen, viele Silbergegenstände, auch Silberbesteck, läuft ja an, schwärzt. Und das ist im Prinzip auch bei der Tinte passiert. Also sie ist jetzt schwarz und sie ist brüchig. Und Bestandteile der Tinte haben auch das sehr dünne Pergament durchlöchert. Und deshalb haben wir Risse in der Tinte, Löcher und auch ganze Textteile, die fehlen. Und das ist quasi das Hauptproblem. Und das hat auch schon Peter Lambeck erkannt im 17. Jahrhundert, als die Handschrift an die Hofbibliothek kam. Er hat das schon beschrieben. Also auch damals hat es diesen Schaden schon gegeben. Und das war eine der Hauptfragen des Projekts. Wie kann man den Zustand der Tinte stabilisieren? Und wenn Sie jetzt die Blätter sehen, sehen Sie quasi Löcher. Das sieht man auch ganz schön beim neuen Faksimile, weil da wurden die Löcher gestanzt. Aber wenn man in die Blätter im Durchlicht anschaut, dann sieht man, dass alle Stellen, wo Tinte ist, wo Schrift ist, sind eigentlich gebrochen. Ja, also das ist fast wie ein Spitzenwerk.
Die alte Handschrift sollte in ihrem jetzigen Zustand gesichert werden. Das war das Ziel der Restaurierung, berichtet Christa Hoffmann. Eine Ausstellung der Wiener Genesis wird es in Zukunft aber nicht mehr geben.
Alle Stellen, wo es zum Beispiel dann zu Verlusten oder Brüchen kommen könnte, haben wir mit einem sogenannten beschichteten Japanpapier gesichert, mit kleinen Brücken. Und wir haben auch die Farben der Miniaturen gefestigt an einigen Stellen, wo sie gefährdet waren.
Auch für Wissenschaftler ist die Bibelhandschrift nicht im Original zu sehen. Der Byzantinist Christian Gastgeber hat die Wiener Genesis am Bildschirm studiert, anhand eines hochauflösenden Scans.
Ein einziges Mal durfte ich es für ungefähr 15 Minuten, wo 2, 3 ganz problematische Stellen im Original noch einmal angesehen werden durften. Das war ja das Spannende, wenn man sich Tage, Wochen, Monate lang damit beschäftigt, glaubt man mehr zu sehen, als da ist. Irgendwann hat man dann Ideen, was möglicherweise noch an geheimer Schrift verborgen ist. Und ich bildete mir ein, Schriftspuren zu sehen an den Rändern. Das wäre ganz wichtig für die Provenienzfrage und ob eventuell irgendwelche späteren Benutzer sich Notizen gemacht haben. Und da bat ich die Restauratorin und den Leiter der Handschriftensammlung, dass ich doch einmal das Original ansehen durfte. Und das Ergebnis war, nein, es waren nur Schmutzspuren auf dem Pergament und es war nicht die geheimnisvolle Schrift irgendeines späteren Benutzers.
Jemand, der das Original der fast 1500 Jahre alten Bibelhandschrift mehrmals gesehen hat, ist Gunter Tampe. Er leitet den Schweizer Verlag Quaternio. Der hat das neue Faksimile zur Wiener Genesis hergestellt.
Ja, das ist immer wieder spannend. Wir kommen ja mit den Andrucken, die wir in Graz drucken lassen, nach Wien und vergleichen dann Seite für Seite. Und es war schon spannend, das Original immer wieder sehen zu können. Also das ist Vorteil eines Faksimile-Verlegers. Man kann sehr häufig die Originale sehen.
Faksimile. Das lateinischstämmige Wort bedeutet übersetzt »mache ähnlich«. Ziel ist die Wiedergabe des heutigen Zustands des Buches, nicht so, wie es ursprünglich ausgesehen haben könnte. Und heute hat die Wiener Genesis eben einen braunen, dunklen Hintergrund und viele Löcher.
Diese Beschädigung oder das Ausbrechen der Silberschrift, die original silber war und jetzt nur noch sehr, sehr dunkel sichtbar ist, diesen Tintenfraß, wie man es nennen sollte, wiederzugeben, war eine spannende Herausforderung. Weil es sind sehr, sehr feine Ausbrüche dort und man muss so etwas stanzen. Und mit den altherkömmlichen Techniken war das gar nicht machbar. Also wir mussten dort Laserstanzung einsetzen und Laserstanzung bedeutet, dass die Ränder eher weiß werden. Und wir mussten mit dem Techniker sprechen, dass es spezial behandelt wird, damit wir möglichst dunkle Ränder bekommen. Weil das Pergament ist ja ein eher dunkles Pergament. Purpur ist nachgebleicht, ausgebleicht, hat jetzt verschiedene Brauntöne und da wäre ein weißer Rand störend gewesen.
So Gunter Tampe vom Verlag Quaternio. Sein Faksimile bietet die Möglichkeit, die Bibelhandschrift originalgetreu zu erleben. Die Oberflächenstruktur samt den Löchern, die Schrift und die farbenfrohen Bilder, etwa die Elefanten, Kamele, Rinder und Vögel aus der Arche Noah-Geschichte. Diese Szene finden Sie auch auf unserer Website radioklassik.at unter Wiener Genesis.